möchte noch einmal einen kurzen Überblick geben über das, was wir im ersten Teil gehört haben. Nämlich, wenn es um das Thema geht, Jesus Christus und seine Göttlichkeit, muss zunächst mal seine Entstehung geklärt werden. Das war die Präexistenz, darüber haben wir gesprochen. Dann haben wir gelernt im zweiten Punkt, dass der Vater den Sohn als Schöpfer bezeichnet und besonders der Hebräerbrief uns hilft, das zu verstehen in Verbindung mit Psalm 102. Und was auch wichtig ist, die grundsätzliche Kenntnis der Tatsache, dass das Alte Testament mit Blick aus dem Neuen erklärt werden muss und nicht umgedreht, um nicht zu falschen Schlüssen zu kommen. Die Bestimmung des Gottessohnes im Heilsplan, auch darüber haben wir gesprochen, als den geschlachteten Weg. Und dann, was ganz wichtig ist, um seine Göttlichkeit auch besser verstehen zu können, ist ja die Typologie der Bibel, die sehr umfangreich ist. Und ein paar Dinge daraus haben wir auch hier gehört. Typologie Adam Christus zum Beispiel, die ja auch sehr ausgeprägt ist. Und dann überspringe ich zwei Punkte, falls wir noch Zeit haben, können wir noch darüber reden. Wenn nicht, dann ist das dem Selbststudium angedient, nämlich wer hat Christus an den Pfahl gebracht? Das ist ja eigentlich nur dafür gedacht, dass man einmal das Sterben dieses Gottessohnes in seiner gesamten Beziehung sieht und nicht der Meinung ist, die Juden haben Jesus umgebracht. Das ist ja eine völlig falsche Meinung und deswegen steht das damit drin. Die Folgen seiner Erhöhung, da ging es ja eigentlich jetzt weiter, will ich nur ein Wort zu sagen. Die Folge der Erhöhung des Christus ist, dass er am Ende das gesamte All, wie wir auch gestern Abend noch sehen durften in der Präsentation, dem Vater unterstellt, unter ein Haupt bringt. Und so haben wir dann die Gewissheit, dass in der Erhöhung des Gottessohnes die Wiederherstellung des ganzen Alls begründet liegt. Und wenn wir das wissen dürfen, dann ist dieser Weg des Christus aus der Höhe in die Niedrigkeit und wieder zurück in die Höhe eigentlich das, was uns ja auch die Lebenskraft gibt für den Alltag, wissend, dass niemand da hinten bleibt. Und wir müssen noch über das Verlorensein reden, das ist ja ein anderes Thema. Und da hat der Apostel Petrus ein wunderbares Wort gesagt in 1. Petrus 2,21, ich will es nur erwähnen, dass der Gottessohn die Unterschrift des Vaters ist, das Hubogrammos, nämlich er bestätigt damit alle Verheißungen Gottes. Und das ist die große Zielerwartung, die wir haben dürfen. Offiziell geht es also morgen weiter beim Punkt 7, wer das mitverfolgen will im Heft. Wir wollen aber die meisten der Bibeltexte auch lesen in unserer Bibel, weil das wichtig ist. Vielleicht machst du dir eine Notiz dahin, unter Umständen sind die Worte anders, sodass man hier auch noch einen tieferen Eindruck von diesen Gedanken erhalten kann. Seine Göttlichkeit zunächst ganz grundsätzlich nochmal beleuchtet, anschließend möchte ich die aus dem Alten Testament belegen und dann aus dem Neuen Testament, und zwar ganz ins Einzelne gehend, damit wir auch genug Munition haben als Beweisführung für diese wichtige Tatsache. Dass er Göttlichkeit hat, haben wir jetzt in diesen Tagen schon mehrfach gehört, auch an Bibeltexten wie Johannes Kapitel 1. Natürlich, und das muss ich jetzt vorausschicken, ist Jesus nicht Gott der Vater, das ist ja ganz klar, wer das behauptet, liegt neben der Schrift. Jesus ist nicht Gott der Vater, aber wenn wir reinschauen in die Schöpfungsgeschichte, dann sehen wir doch, dass Gott, 1. Mose 1, alles nach seiner Art geschaffen hat. Also die Evolutionisten sind ja der Meinung, es hat sich aus einer Art eine weitere, eine höhere entwickelt. Das heißt, irgendwann waren wir eine Zelle in einer dunklen Brühe irgendwo und da hat ein Blitz eingeschlagen und dann ist daraus ein Lebewesen entstanden. Und dann war das dem zu nass und er ist an Land gekrochen, hat Beine gekriegt und dann war das da unten so niedrig, hat er gesagt, ich muss mich mal aufrichten, vielleicht ist da oben die Luft besser und da wurde ein Mensch, also so in der Richtung geht das ja. Also wer das glaubt, hat einen größeren Glauben als wir, den kann ich nur bewundern. Und es hat mal ein Wissenschaftler gesagt, dieser Evolutionsglaube, das ist wie wenn ein Wirbelsturm über einen Schrottplatz fegt und anschließend steht dort ein fertiges Auto. Also das wäre viel wahrscheinlicher als die Evolution, die das so auf diese Art und Weise beweisbar sein soll. Und das ist ja nicht unser Thema. Wichtig ist, eine Art bringt immer die gleiche Art hervor. Wenn also ein Tier, ein Affe im Zoo Kinder hat, dann sind das immer Affen. Ich habe noch nie gesehen, dass da was anderes gekommen wäre. Wenn unsere Mitmenschen oder wir Kinder haben, wenn wir den lebenden Beweis da an der Ecke sitzen, dann sind das auch Menschen, auch wenn sie klein sind. Es ist ein kleiner Mensch. Wenn Gott zeugt, wenn Gott aus sich heraus wesenhaft zeugt, muss das die gleiche Wesenhaftigkeit sein. Da kann ich nicht sagen, das ist ein Engel oder das ist ein geschaffenes Wesen, gleich welcher Art, sondern das ist, wie wir gelesen haben in Philipper 2, Vers 6, quantitativ und qualitativ gleichwertig Isos nämlich. Es ist genau dasselbe. Und wir haben in Hebräer Kapitel 1, Vers 3, damit fange ich an, den Vers ja schon mal gelesen, aber in diesem Zusammenhang ist er wichtig, dass wir nochmal reinschauen. Hebräer Kapitel 1 ist ja das Kapitel, was die Herrlichkeit des Gottessohnes ganz ausgiebig beschreibt. Und in Vers 3 wird ja direkt auch nochmal darauf hingewiesen, bevor er dann in den nächsten Versen 8 bis 10, die wir auch schon gelesen haben, aber jetzt nochmal wiederholt werden sollen, diese Göttlichkeit ganz besonders betont. Hebräer 1, Vers 3 heißt es ja von dem Gottessohn, dass er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, nämlich der Gottes ist. Der Gottessohn hat die Ausstrahlung oder ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit des Gottes und der Abdruck, wirklich Charakter seines Wesens. Und das ganze All, alle Dinge, sagt Elberfeld, Tapanta, alles was es gibt, wird durch das Wort, wirklich die Rede, das fließende Wort Gottes, das Rhema, die Rede Gottes getragen von diesem Sohn und er sitzt in der Rechten, rechtsgültig im Himmel erhöht neben Gott, um die Reinigung des gesamten Alls zu bewirken. Also hier wird auch ganz deutlich, dass der Abdruck dieses Wesens, der Charakter dieses Wesens ist die absolute Gleichheit mit diesem Gott, der ihn aus sich herausgestellt hat, nämlich durch wesenhafte Zeugung, wie uns das Wort das versichert. Und ein paar Verse weiter, 8 bis 10, die haben wir ja schon gelesen, nennt der Vater den Sohn einmal Schöpfer im Vers 10. Du hast Himmel und Erde gemacht. Und in Versen 8 und 9 nennt er ihn zweimal Gott. Also wenn der Vater ihn als Gott und Schöpfer bezeichnet, wer bin ich, der das wegmachen will? Ich muss glauben, was da geschrieben steht, weil er hat es so geschrieben. Es gibt noch eine Reihe weiterer Bibeltexte, die Jesus Christus direkt als Gott bezeichnen. Und die sollten wir ja auch kennen und nicht unterschlagen, damit wir, weil manche sagen ja, es gibt nur ganz wenige Stellen, wo wir die Göttlichkeit Jesu daraus ableiten können. Das finde ich ja nicht. Also ich finde eine ganze Menge Stellen. Wir haben ja schon etliches hier genannt. Und jetzt gibt es ein paar, und die sollten wir uns nochmal in Ruhe anschauen, die ihn direkt auch so nennen. Denn ich bin immer der Meinung, wenn es Texte gibt, die ganz direkt einen Sachverhalt ausdrücken, dann muss ich diese Texte oben anstellen und danach dann die Texte, die vielleicht auch zweifelhaft sein könnten, müssen sich den Eindeutigen unterordnen. Ich kann es also nicht umgedreht machen, dass ich mit Aussagen, die man vielleicht so und so verstehen kann, die eindeutigen Aussagen zunichte mache, sondern auch hier gilt die Regel, das Eindeutige erklärt das nicht so Eindeutige. Und daran müssen wir uns halten. Johannes 1, Vers 1, schon oft gelesen und erwähnt, auch in diesen Tagen, wo uns gesagt ist, im Anfang war das Wort, und das Wort war zu dem Gott hin ausgerichtet, müsste man wirklich sagen, und das Wort war Gott. Da steht noch ein Artikel dabei. der wird in unserer Sprache nicht mit übersetzt, weil es bei uns nicht so gut klingt. Im Grundtext steht, und Gott war das Wort. Also wir haben auch durch diesen Artikel das noch betont, dass dieser Wort Gott, der aus dem Vater herausgestellte Sohn, als Gott bezeichnet wird hier ganz direkt. Es gibt ganz schlaue Leute, die machen das weg, indem sie einen unbestimmten Artikel dahinsetzen und sagen, das Wort war ein Gott. Und wenn ich so vorgehe, dann lege ich schon wieder aus, das ist nicht mehr die wörtliche Wiedergabe der Schrift. Und ich mache noch was, ich schaffe einen zweiten Gott. Und wir wissen, in der Schrift, es gibt nur einen Gott. Also kann ich mit diesem unbestimmten Artikel nicht arbeiten. Aber das passiert ja nicht bei uns, das sind ja ganz bestimmte Strömungen, die das machen. Eine zweite Stelle in Johannes 20, als der Jesus mit seinem Zwischenleib durch die geschlossene Tür gehen konnte und der ungläubige Thomas war dabei, das sagt er in 20:28, dann, weil Thomas hat nicht so recht geglaubt, dass das alles stimmt, und dann hat Jesus ihm gesagt, reich mir deine Hand und guck hier, ich bin es wirklich. Und dann die Antwort des Thomas ist, Thomas spricht zu ihm, mein Herr und mein Gott. Das kann man natürlich wegerklären, man kann sagen, der war da ganz überrascht und hat es aus Versehen gesagt oder wie auch immer. Für mich ist wichtig, was da steht. Im Grundtext steht, er nennt ihn seinen Gott. Das ist einfach mal so festzuhalten. Das wären die einfachsten Aussagen, also Johannes 1, Vers 1, 20:28, die aber von den Gegnern der Göttlichkeit Jesu nicht beachtet werden und zum Teil auch entstellt. Jetzt wird es noch etwas schwieriger, weil es auch grammatisch zum Teil eben schwieriger wird, zum Beispiel in Römer Kapitel 9, Vers 5, aber auch das muss man sich in Ruhe anschauen. Römer 9, Vers 5, ein weiterer Text, der die Göttlichkeit Jesu betont. Und hier muss man auch darauf achten, ich habe ja noch Fußnoten angefügt, die könnt ihr euch ja anschauen, wo die Grammatik auch zum Teil geschrieben wird, oder die Verfahrensweise mit sogenannten Doxologien, hier ist ja eine davon. Doxologie, das ist eine Textpassage, die Gott verherrlicht, die wird so genannt von den Fachleuten. Und hier spricht Paulus von Jesus, wörtlich, der Christus ist, der über allen Gott ist, der Gesegnete in die Äonen. Amen. So, hier gibt es Bibeln, die sagen, Jesus Christus ist der über allem. Dann macht man eine Pause und sagt dann, Gott ist gepriesen in Ewigkeit, als würde man hier von einer nächsten Person reden. Das ist satztechnisch machbar, aber grammatisch falsch, denn wir lernen auch hier an der Fußnote, und da bin ich auch dem kleinen Heftchen dankbar, was mir der Gerhard gegeben hat, von diesem Studenten aus Gießen, der das auch hier ganz sauber analysiert hat durch die Grammatik. Er sagt also, die Doxologien, um die es hier geht, die gibt es nicht in asyndetischer Form, also unverbundener Form, sondern nur in verbundener Form, sodass man auch hier eine solche Doxologie nach dem Gesamtzeugnis der Schrift nicht trennen kann, sondern man muss sagen, hier, da spricht der Paulus von Jesus Christus als Gott, der Gott ist und gesegnet hinein in die Äonen der Äonen oder in die Äonen, steht nur einmal hier. Also der Christus wird als Gott bezeichnet und hier ist nur von einer Person die Rede im Vers und nicht von zwei Personen. Das muss man ganz klar sagen. Die Gegner der Göttlichkeit spalten diesen Satz auf und machen zwei Personen aus. Und das ist nicht zulässig nach dem Gesamtzeugnis der Schrift. Das ist auch nicht der einzige Text, mit dem so verfahren wird. Es gibt noch eine andere Raffinesse, zum Beispiel Titus 2, Vers 13. Und wo ich herkomme, wird das ja sehr ausgiebig benutzt, um das wegzumachen, die Göttlichkeit Jesu wegzumachen. Titus 2, Vers 13, ich muss erst blättern. Gestern war das noch in meiner Bibel, muss da heute noch drin sein. So, dieses 2, Vers 13. Er überfällt, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters oder Heilands Jesus Christus erwarten. Das ist eigentlich eine klare Aussage. Hier wird aber aufgrund der Grundtextunterschiede und der grammatischen Gestaltung dieses Verses versucht, durch das Hinzufügen eines zweiten Artikels, besonders für den Gegnern der Göttlichkeit Jesu, so zu tun, als sei auch hier von zwei Personen die Rede. Also nochmal, wir warten, oder Paulus spricht von dem Auferscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und des Retters von uns, Jesus Christus. Und damit sagt man, also er spricht von Gott und dem Retter Jesus Christus, indem man den Artikel hier einfügt, der grammatisch gesehen auch dahin gehören würde, weil nämlich das erste Wort und das zweite zusammengehören und damit den Artikel gleichsam führen. So lehrt es die Grammatik. Aber es sind zwei Titel, die hier zusammengehören. Es geht um Gott und um Retter. Und dann steht ein Name als drittes. Wenn diese Konstellation vorliegt, ist es grammatisch nicht sinnvoll, den Artikel mitzunennen bei Retter. Das macht man nicht. Selbst wenn du es machst und siehst, dass zwei Artikel eine Person bezeichnen, kommst du immer noch zu dem Schluss und sagst, der große Gott und Retter von uns ist Jesus Christus. Einfaches Beispiel. Fritz Müller ist eigentlich hier, kann ich den Namen gebrauchen. Der wäre Hausmeister in einer Schule, würdest du sagen, wenn du jetzt Sohn von dem Fritz Müller bist, mein Vater und Hausmeister Fritz Müller. Du würdest also nicht sagen, mein Vater und der Hausmeister Fritz Müller, dann wären das ja zwei Personen. Und du sagst, mein Vater und Hausmeister Fritz Müller. Wenn der Vater ein anderer wäre, dann musst du sagen, mein Vater Emil und der Hausmeister Fritz Müller. Dann wären das zwei Personen. Hier steht aber der Name für beide Titel und nicht zwei verschiedene Namen. Da müsste also hier stehen, der Gott Vater und der Retter Jesus Christus. Steht aber nicht hier. Hier steht Gott und Retter Jesus Christus. Und die beiden Titel mit Artikel determiniert, also betont, bestimmen den Namen, der danach kommt. Das heißt, der Name wird erklärt durch die beiden Titel, wer er ist. Wenn ich das so schriftwidrig aufteile und noch im Artikel trenne, ohne den zweiten Namen zu nennen, vergehe ich mich an diesem Satz. Also es steht hier, der große Gott und Retter Jesus Christus. So, und damit ist er eindeutig in seiner Göttlichkeit definiert. Genau das Gleiche gibt es noch bei 2. Petrus 1, Vers 1. 2. Petrus 1, Vers 1, eine ganz ähnliche Stellung, die wir hier haben. Petrus spricht von der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Wir haben empfangen durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Elberfeld. Also, 2. Petrus 1, Vers 1. Am Ende des Verses. Ne? 2. Petrus 1, Vers 1. Geht um die Gerechtigkeit unseres, und da steht ein Artikel dabei, der im Deutschen nicht mitgedruckt wird, weil es dann den Satz etwas unverständlich macht für uns. Unseres, müsste ich sagen, unseres des Gottes und Retters Jesus Christus. Und auch hier haben wir die beiden Titel verbunden mit dem einen Namen. Jetzt kannst du wieder die Hausmeistergeschichte nehmen, ist also die gleiche Konstellation. Auch Petrus sagt also, Christus hat Göttlichkeit, er ist der Gott und Retter und hat den Namen Jesus Christus. In 1. Johannes 5 wird es noch kritischer, Vers 20 ist eine Stelle, wo selbst die Befürworter der Göttlichkeit Jesu nochmal ins Schleudern kommen könnten. 1. Johannes 5, Vers 20, weil es so ungewöhnlich klingt, aber in seiner Grundbedeutung dasselbe aussagt, wenn wir noch den Zusammenhang der Schrift beachten. 1. Johannes 5,20, vielleicht aus dem Elberfeld. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das äonische Leben. Also bis zum vorletzten Satz hier könntest du immer noch sagen, Vater und Sohn sind getrennt genannt, ist auch in Ordnung. Die Gleichheit werden wir ja nachher noch betonen. Und dann heißt es, wir sind, dieser ist, also wer ist denn jetzt der wahrhaftige Gott und das äonische Leben? Es gibt ja einen Wahrhaftigen, das ist der Vater, keine Frage. Aber es gibt auch einen Wahrhaftigen, der ist der Sohn. Ihr habt am Ende des Heftes noch eine Tabelle, wo aufgezeichnet ist, was die beide alles sind. Und die sind beide alles. Falls es noch Zeit ist, können wir den einen oder anderen Punkt noch anschauen. Und hier geht es darum, zu erkennen, dass beide diese Definition des Wahrhaftigen auf sich ziehen, aber zur Unterstützung der letzte Teil dieses Satzes deutlich sagt, dieser, und jetzt müssen wir schauen, was ist denn dieser? Im Griechischen gibt es zwei Begriffe, um nahe und ferne Objekte oder Subjekte im Satz zu bezeichnen. Du musst dir das nicht merken, ich muss es nur sagen, weil unter Umständen das auch Leute hören, die sich da auskennen. Und da gibt es ein Wort, das heißt dieser und eins heißt jener. Wenn ich also sage dieser und zeige um Heinz, dann ist das der Nähere. Wenn ich sage jener und dann zeige ich zum Gerhard, das ist weiter weg. Also dieser ist immer das Nähere und jener das Weitere. Das ist selbst in unserer Sprache so. Und hier ist der dieser in diesem Satz der Nähere der Christus, wenn du den Satz rückwärts verfolgst. Also muss man sagen, diesen Zusatz, der hier im Vers gegeben ist, bezieht sich hier ganz speziell auf den Christus. Selbst wenn der Vater auch so bezeichnet wird, kann ich es dem Sohn nicht absprechen, weil der Vers mir sagt, auch dieser, nämlich Jesus, ist der wahrhaftige Gott und er fügt noch hinzu, das äonische Leben. Und wo in der Schrift steht ein einziges Mal, dass der Vater das äonische Leben ist? Das findest du nicht. Es steht nur vom Sohn. Zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 2. 1. Johannes 1, Vers 2 als Beweis. Ich will es schnell aufschlagen, es sind nur ein paar Blätter vorher. Da heißt es, und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das äonische Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Wer ist denn das? Das war beim Vater und ist uns geoffenbart worden. Das ist der Sohn, der Christus. Und hier sagt uns die Schrift in diesem Vers, den wir eben gelesen haben, das muss ich nachher wieder suchen, dass wir in dem Wahrhaftigen sind und dieser ist, das Wahrhaftige, ist der Wahrhaftige und der ohnliches Leben. Und der ohnliches Leben, also das beides. Er ist der Wahrhaftige und äonisches Leben, dieser, das nähere Subjekt des Satzes, Jesus, also auch hier grammatisch und satzstellungsmäßig sauber in Ordnung, argumentiert zusätzlich noch den Hinweis, das äonische Leben betreffend. Also haben wir auch hier einen direkten Beweis seiner Göttlichkeit in der Schrift. Das müsste eigentlich schon genügen, das habe ich ja schon zweimal gesagt, das müsste schon längst genügen. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber es ist ja immer gut, wenn man genug Munition hat, auch für den letzten Zweifel noch. Es könnte ja sein, wir wissen das ja aus dem Heilsplan, dass es welche gibt, die brauchen wahrscheinlich Äonen lang, bis sie begriffen haben, dass Gott doch recht hat. Und deswegen brauchen auch wir viele Argumente, um vielleicht dem Zweifler doch noch zu helfen, beim allerletzten Argument, das dann Klick macht und er sagt, Mensch, das stimmt tatsächlich. Jetzt habe ich 155 Mal das gehört und da muss ja was dran sein. Deshalb nochmal ganz in Ruhe und das ist mir ganz besonders wichtig, die beiden Teile unserer Bibel, Altes und Neues Testament, darauf hin zu untersuchen, was die Göttlichkeit Jesu betrifft. Und im Alten Testament, das gucken wir aus der Sicht des Neuen an, haben wir gesagt. Ich möchte aber trotzdem mit dem Alten anfangen. Und prophetisch, heilsgeschichtlich, typologisch die Sache angehen. Und in Jesaja 9, Vers 5 ist da die bekannte Stelle. Unser Bruder Reinhard hat sie gestern schon erwähnt. Jesaja 9, Vers 5 oder 6. Ich glaube, es kommt jetzt auf die Bibel an, ob du eine alte oder neue hast. Aber das wird sich finden. Da muss man im Hebräischen mal genau gucken, was da steht. Das ist ja eine Prophetie auf den Christus. Das sagt jeder, da sind sie alle einig. Es gibt niemanden, der das nicht so sieht. Und nach Elberfeld heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen, so und jetzt geht's los. Wie nennt man den Sohn, das Kind, das geboren wird, die Prophetie auf Christus? Wunderbar, Pelle, wunderbar. Dann steht der Berater bei Elberfeld. Dann schreibt Elberfeld, starker Gott, im Grundtext steht hier Ehe, Gott. Und Gibor, mächtiger. Man könnte das zusammenziehen, obwohl das hier kein Konstrukt ist, Verbindung ist, und sagen, starker Gott, sondern hier steht eigentlich wirklich Gott und mächtiger. Gibor ist der Mächtige. Der Starke wegen mir auch. Aber dann müsste das als Hauptwort schreiben, nicht als Eigenschaftswort. Also er ist Gott, steht hier Ehe. Ehe, nicht mal Elohim. Da steht Ehe, prophetisch auf Christus gedeutet. Er ist Ehe, Gibor. Und dann auch Vater der Ewigkeit, Aviat, das ist also der Vater der bezeugten Zeit oder der Zeugenzeit. Ed ist der Zeuge, Ad ist die bezeugte Zeit. Also er ist der Vater der Äonen. Das sind verheimlichte und bezeugte Zeiten, in den gesamten Zeiten der Äonen enthalten. Das könnte man also hier auch noch sagen. Und Friedefürst ist ja einfach, ist kein Problem, das versteht jeder. Wichtig ist hier die Stelle, eben was die Göttlichkeit angeht, dass das Hebräische ihn direkt als Ehe bezeichnet, nicht als Elohim. Das ist er ja auch, wir haben das die Tage ja gesehen im Psalm 82. Aber Jesaja 9, Vers 6 oder je nachdem, du revidiert oder unrevidiert hast, kann das um einen Vers differieren. Das ist ja eine bekannte Prophetie. Also er wird als Ehe bezeichnet. Jetzt schauen wir mal in 1. Mose 18. Auch darüber haben wir schon gesprochen, aber es ist gut.
Noch kurz noch dazu, in Jesaja bleiben wir, er heißt Wunderbare, der Pelé. Der Pelé hat den Zahlwert 111. 1, 1, 1 ist dreimal Aleph. Der Aleph in der 1, der Aleph in der 10 und der Aleph in der 100. Also er ist direkt aus dem Vater. Es gibt überhaupt kein Problem mit.
Sehr schön, danke. 1. Mose 18, die Geschichte, als die drei Männer zum Abraham kamen und dann hat er gesagt, über ein Jahr kriegst du ein Kind und die Sarah hat gelacht, die Geschichte ist ja bekannt. Und wie alt waren die?
75, 99, glaube ich.
Kann sagen, also ich dachte, die Sarah wäre älter gewesen, die wären 90 schon gewesen. Und der Abraham, 90 und der Abraham 100. Und ein Jahr später war die eine 90. Gut. Also die waren kurz vor 100. Und da ist das Lachen ja genehmigt. Außerdem haben sie ja da draußen auch was gelernt. Wichtig ist in dieser Geschichte, was passiert denn hier? Der Reihe nach. Ich will die jetzt nicht lesen, ich sage euch nur die Verse, wo das steht. Im Vers 1 steht, es kamen drei Männer. Dann steht im Vers 13, Yahweh sprach zu Abraham. Der war nämlich dabei. Im Vers 16, Yahweh sprach wieder zu Abraham. Im Vers 20, Yahweh sprach nochmal zu Abraham. Dann gingen die weg nach dem Essen. Vers 22, Abraham aber blieb noch vor Yahweh stehen. Und jetzt hat er angefangen mit ihm, Vers 26, um Sodom zu feilschen. Da steht im Vers 26, Yahweh sprach, wenn da 50 Gerechte sind und so weiter. Die Geschichte geht runter bis auf 10. Und im Vers 33 heißt es dann, und Yahweh ging weg. Also in dieser Geschichte haben wir hier mehrfach den Hinweis, dass zwei Männer zusammen mit Yahweh, die zwei Männer gingen dann nach Sodom, es waren ja die Engel, die auch in Sodom dann diese Geschichte fabriziert, beziehungsweise den Mann dann an die Wäsche wollte, weil die Sodomiter halt Homosexuelle waren oder was auch immer. Das ist eine andere Geschichte. Wichtig ist, Yahweh spricht mit Abraham. Und dieser Yahweh, der mit Abraham spricht, der der Meinung ist, JHWH ist nur der Vater, der muss hier zwingend sagen, Yahweh, Vater, war auf der Erde und hat mit Abraham gesprochen. Wer der Meinung ist, das ist nur ein Engel gewesen, dann müsste er sagen, es ist ein Beauftragter Jahwes, der den Namen Jahweh trägt und als Engel mit Abraham gesprochen hat. Auch das wäre möglich. Wenn wir der Meinung sind, dass Jahweh im Alten Testament der Gottessohn ist als Beauftragter Jahwes, als Malach Jahweh, der ja mehrfach auch vorkommt, wo es kein Engel ist, dann könnte das auch hier der Sohn gewesen sein in seiner Erniedrigung, auf seiner Engelstufe. Aber wichtig ist, es war niemals der Vater, das ist ganz eindeutig, und das lesen wir noch zwei Bibeltexte, damit das Wort uns das sagt, dass das nicht der Vater gewesen sein kann. Zum Beispiel in Johannes 1, Vers 18, ja, der erste Text, der steht nicht in eurem Heft, dann könnt ihr dazu schreiben, bei Punkt 7.1 an der dritten Stelle, Johannes 1, Vers 18, das ist ja was Wachsendes und das wächst immer weiter, und wenn ich was finde, trage ich das dazu. Johannes 1, Vers 18 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig geborene oder einzig gezeugte oder alleinig gewordene Gott oder wegen mir auch Sohn, es gibt hier unterschiedliche Handschriften, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Abgesehen von dem Schoß, das ist ein anderes Thema, also hier steht, Gott kann niemand sehen. Wenn das Gott gewesen wäre, würde das der Schrift widersprechen, der beim Abraham gewesen ist. Das kann nie der Vater gewesen sein. Warum noch nicht? 1. Timotheus 6, Vers 16, als zweiter Textzeuge zu diesem Gedanken. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 16. Mir hat mein Bruder gesagt vor einiger Zeit, es ist gut, wenn du die Texte aus der Bibel liest, dann können wir auch ein bisschen mitblättern und das kann sich setzen, während du da redest. Wenn du das so schlach auf schlach machst, komme ich nicht mit, da war Beamter. Also nichts gegen Beamte. Ne? Ich meine nur, das hat mir sehr geholfen, weil da habe ich drüber nachgedacht. Ich übe das mal jetzt, wie das geht, ne? Wenn man so einen Text in Ruhe dann lesen kann, gemeinsam. Also 1. Timotheus 6, 16, übrigens bei da, wo wir herkommen, war das üblich.
Ja, das braucht auch eine Weile Zeit aufzuschlagen.
Ja. 1. Timotheus 6, 16 wird von Gott gesagt, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann, dem sei Ehre, Macht, eben Ewigkeit und so weiter. Also er bewohnt ein unzugängliches Licht, ihn kann keiner sehen. Er hat sich verborgen, habe ich gestern Abend gesagt, und lässt alles durch den Wortsohn erledigen. Das ist ja der Ausgangspunkt gewesen. Gut, das wäre jetzt das Zeugnis des Alten Testamentes, ein ganz bescheidenes. Man könnte da noch viel sicher finden darüber. Es gibt auch noch eine Vergleichsstelle, 2. Mose 33. Aber jetzt, denke ich, ist ganz wichtig, was Jesus selber gesagt hat. Und wenn wir uns mal dem Neuen Testament zuwenden, in der noch verbleibenden Zeit, dann werden wir erstaunt sein, dass auch der Christus selber auf ganz, ich sage jetzt mal menschlich gesprochen, geschickte Weise den Zeitgenossen seiner Zeit deutlich gemacht hat, wer er ist. Und die Fachleute der damaligen Zeit, dieses Thema betreffend, wer war denn das? Die Fachleute damals, das waren die Pharisäer und Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die gebildeten Juden, die Tora in- und auswendig kannten und ihren Talmud noch viel besser, die Leute, denen hat er was ins Stammbuch geschrieben und daraus hat er ihn richtig wehgetan. Und darum geht es jetzt. In Johannes 8, Vers 58, das haben wir auch schon gehört in diesen Tagen, Johannes 8, 58, sagt er den Leuten, wo er herkommt. Und hier ist es wichtig, auch mal ein bisschen auf die Wirklichkeit zu achten. Jesus sprach zu ihnen, Johannes 8, 58, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Das klingt schon hart, aber wenn du es wirklich liest, noch viel härter. Für dieses bin ich steht ja im Grundtext des Neuen Testamentes Ego Emi. Also ich bin, müsste man eigentlich sagen. Hier steht zweimal ich. Ego heißt ich und Emi heißt ich bin. Ich muss also hier lesen, ich bin. Ihr werdet gleich merken, warum. Das erste ist betont, ich bin. Ich, ganz wichtig, ich bin, sagt er hier. Ich bin. Da gab es Abraham noch nicht. Da war ich bin. Und das ist unerträglich für einen Pharisäer der damaligen Zeit. Denn was ist passiert, wenn wir Johannes 5 noch den Vers 18 mal zu Rate ziehen, bevor ich das erkläre, damit wir schon mal die Reaktion gehört haben. Johannes 5, Vers 18. Was steht da? Ich hab's gleich. Darum nun suchten die Juden ihn noch mehr zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Für die war das ein sich Gott gleich machen, das müssen wir ihn umbringen. Johannes 10, Vers 33, zweiter Schriftbeweis zum gleichen Bibelbuch, Johannes 10, 33, wo es heißt, die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst Gott gleich machst. Also das war die Reaktion der Schriftgelehrten. Die haben das so empfunden. Das waren Kenner des Alten Testamentes. Warum sind sie zu dieser Erkenntnis gekommen? Der muss getötet werden, weil der macht sich Gott gleich. Ich möchte zwei Quelltexte behandeln aus dem Alten Testament, die uns weiterhelfen, das zu verstehen. Vorweg muss noch gesagt werden, es geht um 5. Mose 32, kannst schon mal langsam dahin blättern. 5. Mose 32, vorher muss gesagt werden, dass die Bibel der damaligen Zeit für die reisenden Prediger nicht die Tora-Rolle der Synagoge war, sondern die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die da heißt Septuaginta, die 200 vor Zeitrechnung etwa übersetzt worden ist. Die Pergamente, die der Timotheus dem Paulus mitbringen sollte, waren griechisch geschriebene Blätter der Heiligen Schrift des Alten Testamentes, nämlich die Abschriften der Septuaginta. Und in der Septuaginta steht genau das, was wir auch hier heute noch in unserem Neuen Testament im Griechisch finden. An dieser Stelle bei Ego Emi steht immer Ego Emi, also griechisch ich bin. Und diese Septuaginta war auch nicht ganz konsequent, das wissen wir ja. Sie hat in Teilen auch übersetzt, wie sie es für richtig oder nötig fanden, sodass sie dieses Ego-Emi sogar für zwei völlig verschiedene alttestamentliche Begriffe verwendet haben. Und die müssen wir uns kurz anschauen. Im Lied des Mose, in 5. Mose 32, 39, ist die erste Stelle. In dem Lied des Mose, da sagt er, Sehe nun, dass ich bin, der da ist und kein Gott neben mir. Ich töte und mache lebendig, ich zerschlage und ich heile. Niemand ist da aus meiner Hand errettet. Der Anfang ist wichtig. Sehe nun, dass Mose sagt, dass ich bin. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier hergeschrieben habe in meine Bibel, ob das bei euch auch so steht. Ich bin ja ganz erstaunt. Steht das bei euch auch so? Gut, dann ist das in Ordnung. Also, ich bin, der da ist und kein Gott ist neben mir, heißt es hier. Im Grundtext steht hier, Hebräisch, ani hu, also ich, er. So, Hebräer denkt etwas kürzer als wir, dafür wesenhafter. Ich, er steht da. Und dieses ich, er hat die Septuaginta übersetzt mit ego emi. Ich bin. Also wenn jetzt Jesus zu den Pharisäern sagt, ich bin, denken die sofort an das Alte Testament, an solche Aussprüche, da gibt es mehrere davon, wo im Alten Testament als auf Gott gemünzt ist, er sagt, ich bin er.
Und genau das sagt Jesus bei dem Prozess vor dem Hohen Rat, wo der Hohen Priester ihn sozusagen unter Eid nimmt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du sagst, ob du der Christus bist, der Gesalbte Gottes. Und da sagt Jesus in Aramäisch, und das ist im Hebräischen fast gleich in dem Fall, genau diese hebräischen Worte, Anihu. Und das hat sie zur Weißglut gebracht. Hast dich zu Gottes Sohn gebracht, jetzt musst du sterben.
Richtig, ne? Die zweite Formulierung, damit wir diesen Unterschied erkennen, das ist mir wichtig, in 2. Mose 3, Vers 14, die Geschichte am Dornbusch, da wird im Hebräischen was völlig anderes gesagt. was völlig anderes als was wir eben gelesen haben. Und die Septuaginta hat das mit den gleichen Worten wiedergegeben. Das ist ja das Bemerkenswerte. Am Schwitzen kann man nicht blättern, das ist schlimm. 2. Mose 3, Vers 14. 2. Mose 3, Vers 14. Da sprach Gott zu Mose am Dornbusch: Ich bin, der ich bin. Und sprach: Also sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Hier steht im Grundtext nicht das, was wir eben im Lied des Mose gehört haben, dass da auch stand ich bin, da stand ja ich er im Lied des Mose. Und hier steht Echje, Asher, Echje, das ist was ganz anderes. Hier steht welcher
ich werde, welcher ich werde.
Ja, genau, danke. Ich werde, welcher ich werde. Ja. Jemand geklemmt. Also, ich werde, hier steht die hebräische dynamische Seinsform, Haya, in der ersten Version 1, ich werde, welcher ich werde. So. Und vorne stand ich, er. Und beide Begriffe hat die Septuaginta mit Ego in I wiedergegeben, was man halt eigentlich nicht machen dürfen. Aber für uns ist das positiv zu sehen, weil genau dieser Begriff Ego in mi 59 Mal in unserem Neuen Testament steht, 54 Mal wird es in Verbindung mit Jesus gebracht und er braucht es selber sehr oft. Und jetzt erkennen wir daraus, dass offensichtlich diese Formulierung im ersten Jahrhundert unter den Schriftgelehrten und Pharisäern, den Kennern des Wortes, eindeutig mit dem Gott Israels verbunden wurde. Und von dem Gott Israels war man der Meinung, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und nach unseren Begriffen heute der Vater von Jesus Christus, das haben sie natürlich nicht so gesehen, aber wichtig für uns, das war der Gott für sie. Der Gott, der einzige Gott, der Yahweh Echad, der einzige. Und es gibt nur einen Gott und dieser eine Gott hat gesagt, ich bin. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin. Kein Wunder, dass die aufschreien. Ne? Wenn wir in eine Sekte gehen, aus der wir kommen und sagen, wir wissen es besser wie ihr, fließt gerade wieder raus. Ne? Also das ist unverschämt, dass da ein Zimmermannssohn kommt und behauptet, ich, er. Oder ich bin welcher, ich werde welcher, ich werde. Die haben ja das Alte Testament gekannt. Die wussten auch, dass die Septuaginta das sicher anders übersetzt haben, weil die konnten beides, Hebräisch und Griechisch. Und Jesus hat hier die Gottesbezeichnung auf sich angewendet. So, und jetzt haben wir hier mit diesen beiden Texten einen Rundumbeweis für die Göttlichkeit Jesu, die er selber geprägt hat. Er selber hat gesagt, ich bin der. Das ist ganz wichtig. Es gibt noch drei wesenhafte Merkmale. Und zwar haben wir noch in Markus 2, Vers 5 bis 7 so eine Begebenheit, wo deutlich wird, dass Jesus Göttlichkeit für sich in Anspruch genommen hat, weil nämlich Markus 2, Vers 5 bis 7 wurde ja ein Gelähmter geheilt und dieser Gelähmte, der geheilt wurde, dem hat er, glaube ich, noch die Sünden vergeben. Markus 2, Vers 5 bis 7. Markus 2, 5 bis 7. Er steht in meiner Elberfelder. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen aber dort einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihrem Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben, außer einem, der Gott? Vor allem steht nur Gott, im Grunde steht der Artikel noch dabei. Die haben also ganz genau gewusst, um wen es geht. Die haben gesagt, der Gott, der Ego in mir, der ich bin oder der ich werde, welcher ich werde, der kann Sünden vergeben. Doch nicht der da hierher kommt, den Ding. Also Jesus. Ne? Wir sehen also, dieser Punkt war ihnen ein Dorn im Auge, weil sie wussten, einer kann Sünden vergeben. Also erklären uns hier die Schriftgelehrten, dass offensichtlich Jesus die Fähigkeit des Vaters hatte, Sünden zu vergeben und damit seine Göttlichkeit für sich in Anspruch nahm. Das heißt nicht, dass Jesus der Vater war. Ich will es zwischendurch nochmal sagen. Personen der Vater sind zu unterscheiden. Die personelle Auswirkung der einheitlichen göttlichen Wesenhaftigkeit ist zu unterscheiden. Keine Frage. So, ein weiterer wichtiger Punkt, der mir besonders wichtig auch noch ist, aus der Tatsache heraus, wo wir herkommen, ist nämlich die Anbetung. Was sagt Jesus in Matthäus 4, Vers 9 und 10 dem Teufel, als er ihn versuchte? Und das ist ein weiterer Punkt, der die Göttlichkeit Jesu beweist. Matthäus 4, Vers 9 und 10, da gibt Jesus die Antwort, als der Teufel zu ihm sagte, bet mich mal an, dann kriegst du alles, was du hier siehst. Matthäus 4, was habe ich gesagt? Vers 9 und 10. Ne? Also alles dies will ich dir geben, sagt Satan, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. 5. Mose 6, Vers 13. Bei anbeten steht hier das Wort proskineo. Griechisch. Proskineo, anbeten, kann auch kniefällig huldigen sein, oder Reinhard hat mal gesagt, wie ein Dackel, der so vor dir hinkriecht und nach oben guckt, als er noch einen hatte. Und das heißt also, anbetend, hinkriechen, kniefällig huldigen. Jetzt sagen die Gegner der Göttlichkeit Jesu, ja, das ist keine Anbetung, das ist kniefällige Huldigung, das ist was anderes. Entschuldigung, da stehen mir die Haare zu Berge. Wir wollen mal sehen, wie Jesus dieses Wort gebraucht. Genau das, was der Teufel, was er dem Teufel hier als Antwort gibt und was der Teufel von ihm will. Der Teufel sagt, bet mich an. Und Jesus sagt, du darfst nur Gott anbeten. Und was sagt er dann in Johannes 4 zu der Frau am Brunnen? Da benutzt er die genau gleichen Worte. Und jetzt guck mal, auf wen er die bezieht. Keiner kann mir doch erzählen, dass hier nicht Anbetung gemeint wäre, wenn wir Johannes Kapitel 4, Vers 20 noch berücksichtigen. Johannes 4, Vers 20, da heißt es, unsere Väter haben auf diesen Berg angebetet, proskineo. Ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse, proskineo. Weiter, Jesus spricht zu der Frau, glaube mir, bin ich jetzt richtig? Ja, glaube mir, es kommt die Stunde und da werden weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten, proskineo. Ihr betet an, proskineo, was ihr nicht seht, nicht kennt. Wir beten an, proskineo, was wir kennen, denn die Rettung ist aus den Juden. Und jetzt ganz wichtig, es kommt auch die Stunde und sie ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten, proskineo werden. Also ist das jetzt beim Vater keine Anbetung? Ist das nur eine Huldigung, die mit Anbetung nichts zu tun hat? Vers 24 noch deutlicher. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Zweimal proskineo. Also der Vater wird proskineo angebetet. Und da sagt Jesus zum Teufel, du darfst nur Gott proskineo anbeten. Und deswegen bete ich dich nicht an, Teufel, weil du kein Gott bist. Du bist nicht mehr Gott. Aber wie ist es denn mit Jesus? Wird Jesus proskineo angebetet? Gibt es einen Bibelbeweis dafür? Ja, zum Glück. Hebräer 1, Vers 6. In Hebräer 1, Vers 6 wird deutlich gesagt, dass Jesus mit diesem Wort angebetet wird. Also kann man hier sagen, wenn Jesus sagt, du darfst nur Gott anbeten, du darfst nur mit Gott proskineo machen. Und hier in Hebräer 1, Vers 6 heißt es, wenn aber der Erstgeborene wieder in den Erdkreis eingeführt wird, Jesus, spricht er, nämlich Gott, und alle Engel Gottes sollen ihn proskineo anbeten. Er sagt, der Vater sagt, der Sohn wird, genau wie ich, mit demselben Wort angebetet. Also wenn Jesus sagt, nur Gott darfst du anbeten, und der Vater sagt, mein Sohn betet dir mit demselben Wort an, wie es dem Teufel verboten ist, beziehungsweise wie ich es beim Teufel nicht mache, ist doch hier der Beweis erbracht, dass auch der Christus angebetet wird und logischerweise die gleiche Stellung hat, wie Gott nämlich zu diesem einen Göttlichkeit gehört und ein Teil davon ist. Deswegen beten ja die Gegner der Göttlichkeit Jesu auch Jesus nicht an. Deswegen lehnen sie das ja ab als Götzendienst. Wenn Jesus keine Göttlichkeit hätte, wäre es Götzendienst, zu Jesus zu beten. wenn du einem, ich nenne es auch noch die Namen, Zeugen Jehovas sagst, der sagt, ja, das ist Götzendienst, Jesus darfst du nicht anbeten, da habe ich schon mal gesagt, ja, dann rede doch wenigstens mal mit ihm. Ja, das machen sie ja auch nicht. Also, du siehst also, man darf mit Jesus nicht mal reden. Und da ist diese Argumentation, Proskineo sei eine kniefällige Huldigung und keine Anbetung, völlig daneben. Biblisch sauber nachweisbar, es geht um Anbetung. In der Offenbarung, Kapitel 5, im Vers 14, haben wir den Hinweis noch, lese ich jetzt nicht, dass die 24 Ältesten vor Gott und dem Lämmlein Proskineo machen. Vor Gott und dem Lämmlein. Lämmlein ist Christus in Haupt und Gliedern. Haben wir gestern schon mal gehört. Und jetzt weißt du schon, welchen Stellenwert du hast, wenn du dazugehörst. Dann bist du eines Tages auch in dieser Lage, dass du Gott Fleischheit hast. Denn wir werden sein, so wie er ist. Es gibt noch drei Worte für Anbeten, die will ich der Fairness halber noch mit erwähnen. Und da ist zum Beispiel Apostelgeschichte 1, will ich jetzt nicht lesen. Apostelgeschichte 1 ist die Rede davon, dass ein Wahlapostel gesucht wurde als Ersatz für Judas. Geschichte ist sehr bekannt. Und hier heißt es, wir beten jetzt zum Herrn, damit er entscheidet, wer das wird von euch zwei. Und da steht das Wort für nicht Proskineo, sondern Ibi Kaleo, also wir berufen, Entschuldigung, ne, Prosorgio Maisteller, ich habe es verwechselt, also Anbetung. Da ist das echte Wort für Anbeten genannt. Die zwei weiteren Worte beim Stephanus zum Beispiel in Apostelgeschichte 7, da heißt es ja, dass er den Herrn anrief, da steht dann Ibi Kaleo, also sich auf den Herrn berufen, aber selbst das wird ein Gegner der Göttlichkeit Jesu nicht machen. Er wird also nicht zum Herrn Jesus rufen und sagen, nimm meinen Geist auf. Oder Herr Jesus, mach das oder jener. Genau das, was in Apostelgeschichte 7, Vers 59 und 60 ja, von Stephanus gesagt wird. Also hier haben wir das, die dritte Bezeichnung für eine Form der Anbetung. Und das vierte Wort ist dann bei Paulus im 2. Korinther 12, Vers 8, wo wir ja wissen von dem Dorn im Fleisch und er dann sagt, er hat den Herrn dreimal angerufen, dann steht das Wort Parakaleo, also nebenrufen und alle Begriffe Proskineo, Prosojomai, Ibikaleo und Parakaleo werden für Anbeten verwendet. Das ist eindeutig in der Schrift nachweisbar. Und deshalb denke ich, neben den vielen anderen Beweisen, die wir noch haben, in dem Heft stehen noch eine ganze Menge mehr drin, hast du genug Munition, um zu beweisen, dass Jesus Gott ist. Und deshalb möchte ich jetzt abschließend noch auf dieses berüchtigte, berühmte und zweifelhafte Wort der Dreieinigkeit kommen, weil da auch in den letzten Monaten und Wochen eben viel Verwirrung gestiftet worden ist, meine ich, und vielleicht die Brüder vom selben reden, aber es falsch belegen. Dass das Wort Dreieinigkeit nicht in der Bibel steht, ganz klar, ist überhaupt kein Thema. Es ist kein biblisches Wort. Das Wort Kreuz steht auch nicht in der Bibel. Es ist auch kein biblisches Wort, aber alle Welt verwendet es und findet nichts dabei, mit einem Begriff zu arbeiten, der nicht in der Bibel steht. Bei Dreieinigkeit scheiden sich die Geister, weil sie sagen, es steht nicht in der Bibel, kann man es nicht verwenden. Da sind sie weniger inkonsequent, wenn es ums Kreuz geht. Also sie benutzen das Wort ganz freimütig. Die Religion, aus der ich komme, hat das Argument und sagt, Göttertriaden sind heidnisch und heidnische Göttertriaden, weil es die gibt, müssen wir den wahren Gott nicht als Triade sehen, weil das ist ein heidnischer Brauch. Dem halte ich entgegen, auch das Kreuz lehnen sie ja ab und verwenden das Wort Pfahl, was mir natürlich wesentlich sympathischer ist, aber auch Pfähle sind heidnische Symbole. Gibt es genug heidnische Symbole als Pfähle? Das heißt, das Argument, ein heidnisches Symbol ist kein Argument. Ich kann nicht mit heidnisches Symbol argumentieren, nur weil Heiden das Original nachäffen. Traue ich mich dann, das Original nicht mehr zu benennen oder zu gebrauchen, weil die es falsch machen. So weit darf es nicht kommen. Wir müssen schon bei der Wahrheit bleiben. Also die personelle Unterschiedlichkeit dieses einen Gottes ist zweifellos gegeben. Und deswegen ist es trotzdem ein Gott oder eine Göttlichkeit. Und das will ich jetzt noch kurz biblisch beweisen in den letzten Stellen hier unter dem Thema, wie verhält es sich mit der sogenannten Dreieinigkeit. 1. Thessalonicher 5, 23 lernen wir bei Paulus, dass der Mensch woraus besteht? 1. Thessalonicher 5, 23, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib, sagt Paulus dort eindeutig. Ich bin ja froh, dass der das so deutlich sagt. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Wenn der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, müsste das Original des Bildes auch dreiteilig sein. Ich rede also nicht von einer Dreieinigkeit, sondern ich habe mir angewöhnt, von der Dreiteiligkeit Gottes zu reden. Gott besteht aus drei Teilen. Wie der Mensch aus drei Teilen besteht, weil er das Bild Gottes ist. Sonst würde das Bild nicht stimmen. Wenn du heute die moderne Kunst betrachtest, dann weißt du nicht, was da abgebildet ist. Dann musst du dir was einfallen lassen. Aber bei einem gescheiten Maler, wie unserem heimgegangenen Bruder Heinisch, da hast du auf dem Bild das Original erkannt. Der hat nämlich gemalt, was er gesehen hat, und nicht, was du dir vorstellen sollst. Also das Bild ist eine Wiedergabe des Originals. Übrigens war der Herbert auch derjenige, der gesagt hat, Gott ist der Originalmensch. Kannst du drüber denken, wie du willst. Also hier haben wir eine Übereinstimmung zwischen Bild und Original. Wenn das hier bei Gott auch so ist, muss Gott dreiteilig sein. Das ist für mich zwingend. Nächster Beweis. Der Vater, der Sohn und der Geist, Stellen stehen im Heft, könnt ihr euch anschauen, Offenbarung 11, 15, Kolosser 3 und 2. Korinther 3, werden alle drei als Herr bezeichnet. Es gibt auch nur einen Herrn nach Epheser 4, Vers 5. Also muss hier in der göttlichen Einheit, trotz personeller Unterschiede, sehen werden, dass alle drei auch funktional Herr sind. Und ich möchte eine Stelle noch lesen, Matthäus 28, neben der, erstmal Matthäus 28, 19, weil das war ja das, was gestern schon mal hier angeklungen ist, dass wir das auch nochmal gesehen haben, dass diese drei Teile Gottes, diese personellen Unterschiede, dass diese drei Vater, Sohn und Geist den gleichen Namen tragen. Matthäus 8, also sind alle drei Herren, haben wir eben gesagt, sie haben auch den gleichen Namen. Matthäus 28, 19, ich bin es noch, da heißt es in der sogenannten Taufformel, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie hinein in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also die drei, Vater, Sohn und Geist, haben einen Namen. Name steht hier in der Einzahl. Hinein in den Namen. Nicht in die Namen, Mehrzahl. Hinein in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Also den den Tetragramm-Namen haben alle drei offensichtlich nach dieser Stelle. Also der gesamte Gott hat diesen Namen, der gesamte Gott ist Herr, die gesamte Göttlichkeit ist in allen Dingen gleich, im Grunde nur personell unterschieden in der Außenwirkung, also in ihrer Wirkung nach draußen, was den Heilsplan angeht. Und damit möchte ich zur letzten Stelle kommen, nämlich in Johannes Kapitel 16, in den Versen 13 bis 15. Das ist ein Schlüsseltext für die Tatsache, dass wir feststellen dürfen, dass Vater, Sohn und Geist zwar personell zu unterscheiden sind, in ihrer Wirkung aber alles, was sie tun, die Quelle der Vater ist. Johannes 16, 13 bis 15 steht hier: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Die anderen Stellen, die noch angeführt sind, unterstützen das noch. Also wie geht die Reihenfolge? Der Geist nimmt nur von Christus. Christus nimmt nur vom Vater. Wenn also der Geist was macht, wenn der Sohn was macht, ist das alles das Handeln des Vaters, entspricht seinem Willen Er ist die Ursache und Quelle allen Handelns dieser Gottheit, die aus drei Teilen besteht. Und jetzt kann man sich trefflich streiten, wie die untereinander aufgeteilt sind, wie die aussehen. Wissen wir alles nicht, darüber müssen wir uns nicht streiten, sondern für uns ist wichtig, es ist eine Gesamtgöttlichkeit vorhanden, die personell nach außen unterschiedlich wirkt. Der Vater selber handelt nur im Verborgenen, der Wortsohn ist der Ausführende und seit der Erhöhung des Christus ist das der Geist, der Ausführende auf dieser Erde in allen Dingen, wie uns das Evangelium deutlich zeigt. Wer damit Probleme hat, und damit schließe ich, stelle sich einfach vor, wie Paulus in 1. Korinther 11, 3 sagt, das Haupt des Christus ist Gott. Und wenn ich mir Gott als Person vorstelle, ich brauche immer irgendwie ein Bild im Geiste, dann ist der Kopf der Vater und der Leib der Christus, genauso wie wir als Leibesgemeinde ihn als Haupt haben und selber Leib sind. Also eine Person, die handlungsfähig ist, braucht einen Haupt, braucht Glieder, braucht Bewegungsfreiheit, aber sie handelt in Einheit. Und diese göttliche Einheit dokumentiert uns die Schrift auf eindrückliche Weise. Der Herr segne uns dein Wort. Amen.
Amen.
Amen.